im nächsten Abschnitt von dem Kapitel 2, wo es um Entwurf geht, möchte ich mit Ihnen weitere UML-Diagramme behandeln. UML ist ja eine Sprache, die in der, als Quasi-Standard oder als Industriestandard etabliert ist in der Informatik, insbesondere für den Entwurf. Und deswegen möchte ich einige dieser UML-Diagramme darstellen. Vielleicht ist es wichtig, dass wir mal einen Überblick gewinnen. Ich füge hier mal eine zusätzliche Seite ein und stelle mal dar, welche UML-Diagramme wir denn so haben. Diese UML-Diagramme lassen sich gliedern. Nehmen wir erstmal die Hauptgliederung in Strukturdiagramme. Und Verhaltensdiagramme. Beide bedingen sich, beide Aspekte eines Systems sind wichtige Sichten. Sie erinnern sich, was wir beim letzten, einer der letzten Einheiten über Modelle gesagt hatten, dass es wichtig ist, verschiedene Aspekte, die relevant sind, darzustellen. Und wenn also das die Zusammenhänge eher wichtig sind, dann würde man ein Strukturdiagramm nehmen. Wenn Reihenfolge, Ereignisse, Abläufe wichtig sind, würde man ein Verhaltensdiagramm nehmen. Für diesem Strukturdiagramm haben Sie auf jeden Fall schon das Klassendiagramm kennengelernt. Das gab es in Ihrer Bachelorausbildung auf jeden Fall schon früher, nämlich bei SE1 und SE2. Wir haben das im Kapitel 1.5 behandelt. Außerdem haben wir das Use-Case-Diagramm behandelt. Das kam bei uns im Abschnitt 1.2 dran. Dieses Use-Case-Diagramm wird von vielen Autoren als Verhaltensdiagramm bezeichnet, weil es ja, die Use-Cases sind ja irgendwie Abläufe, aber ich bin der Meinung, es zeigt kein Verhalten. Es zeigt nämlich nur, diese Ellipsen, das sind die Use Cases und zu welchem Aktor gehören die? Da sehen Sie nichts von Verhalten, nichts von Reihenfolgen, nichts von Ereignissen, gar nichts. Deswegen, ich packe die mal in eine separate Gruppe, die sind weder Struktur noch Verhaltensdiagramm. Aber bei den Verhaltensdiagrammen haben wir auf jeden Fall schon das Aktivitätsdiagramm kennengelernt. Und das war bei uns der Abschnitt 1.3. Außerdem haben wir am Ende des Abschnitts Problembereichsmodellierung das Zustandsdiagramm kennengelernt. Das war der Abschnitt 1.6. Ja? Und jetzt geht es weiter mit dem Kommunikationsdiagramm. Das ist auch ein Verhaltensdiagramm. Das wird der Abschnitt 2.4, den wir jetzt starten. Und danach werden wir im Abschnitt 2.5 noch das Sequenzdiagramm vorstellen. Das wird dann die Nummer 2.5 tragen. Insgesamt gibt es von der UML 15 Diagramme. Wir behandeln nur diese hier und auch diese wirklich in einem ganz minimalen Subset. Ich sage das deswegen nicht, um unsere Lehrveranstaltung klein zu reden, wir haben einfach nicht mehr Zeit, sondern um Ihre Erwartungen ein bisschen zu dämpfen und auch das, wie Sie sich präsentieren. Es kann durchaus sein, dass Sie mit einem Entwickler reden und sagen, ja, das und das, ich kenne die UML, und dann kommt er Ihnen mit irgendwelchen Diagrammelementen, die Sie noch nie gesehen haben. Ja? Oder mit gar mit ganzen Diagrammen. Wenn zum Beispiel einfach das Komponentendiagramm, das ist ein sehr wichtiges Diagramm für Softwarearchitekturen, können wir hier leider nicht behandeln. Ja? Oder es gibt noch weitere Verhaltensdiagramme, Interaktionsübersichtsdiagramm oder sowas, die wir hier auch nicht weiter behandeln können. Das ist wiederum, ich möchte Sie ermutigen, legen Sie sich ein UML-Buch durch. Ich wiederhole mich. Ja, also das hatte ich ja schon hier Ihnen beim letzten Mal gesagt. Eines dieser UML-Bücher sollten Sie besitzen. Meine Empfehlung ist das UML 2 glasklar, aber es gibt noch weitere, wie hier von meinem Kollegen Bernhard Rumpe oder von Herrn Österreich. Am Ende können Sie das sogar antiquarisch kaufen, wenn Sie es billiger wollen, bei eBay Kleinanzeigen oder so. Das reicht auch, wenn der UML 2.3 steht oder UML 2.1. Wichtig ist nur, UML 2 sollte es sein. Jeder von Ihnen sollte so ein Buch haben. Wenn man wirklich Informatiker werden soll, sollte man das zum Arbeitsmittel machen. Und diese Diagramme, die wir hier haben, wenn Sie das im Buch anschauen, werden Sie merken, oh, da gibt es ja viel, viel mehr. Wir wissen auch nicht, es geht uns nicht um das Auswendiglernen, sondern uns geht es darum, Sie zu befähigen, das richtige Diagramm zu wählen und von so einem Diagramm erstmal die Grundbestandteile zu kennen, dass Sie es verstehen können und vielleicht einige Elemente zeichnen können, damit Sie langsam dazu kommen, vielleicht beim nächsten, wenn Sie wieder mal eins zeichnen, noch ein mehr Element mehr hinzuzunehmen, noch eins mehr und sich so nach und nach so eine Modellierungssprache, ein Modell, ein Diagramm zu erschließen. Man lernt, wie eine Programmiersprache nicht in der Vorlesung, lernt man auch eine Modellierungssprache nicht in der Vorlesung, sondern nur dadurch, dass man es tut. Soweit und nun starten wir, soweit genug der Vorrede. Wir starten mit dem Kommunikationsdiagramm. Wie schon gesagt, ist das der Abschnitt 2.4. Und dieses Kommunikationsdiagramm ist ein Verhaltensdiagramm, weil es die Reihenfolge von Aktionen darstellt. Ja? Und diese Reihenfolge von Aktionen, das Sie können hier schon sehen, es gibt hier sowas wie Operationen, die hier dargestellt sind. Die passieren hier entlang von Pfeilen. Da kann man schon irgendwie sehen, da passiert etwas. Und diese Kästchen, die stehen tatsächlich für Objekte, für Exemplare. Diejenigen von Ihnen, die häufiger schon mal UML gesehen haben, können sehen, der Doppelpunkt steht dafür, das ist eigentlich der Klassenname und davor dem Doppelpunkt gehört eigentlich der Methodenname. Dieser Doppelpunkt soll es demonstrieren, es handelt sich um Exemplare. Tatsächlich, und das ist typisch für all diese Verhaltensdiagramme, die arbeiten mit Dingen, die zur Laufzeit existieren und zur Laufzeit existieren die Exemplare. Die Klassen, die sind natürlich hier bei der Struktur auch wichtig, auch wenn Exemplare da auch eine Rolle spielen. So, also wir reden hier immer von Exemplaren und diese sind also durch Objektbeziehungen miteinander verbunden. Ja? Und die Reihenfolge wird hier durch diese Zahlen dargestellt und ich möchte kurz mal nur, um das zu illustrieren, diese Reihenfolge hier im Bild darstellen. Die Reihenfolge wäre also, dass erstens das mit der 1 passiert zuerst, also das wäre das hier, ja, denn mit der 1, das ist das Erste, geht es hierher, so wird das Objekt X, ein Exemplar von Klasse 1, das hier steht mal der Name da, das wird aktiv und das tut dann Folgendes, nämlich hier einmal Nachricht 1.1 und einmal Nachricht 1.2 zu senden. Also das nächste in der Folge ist 1.1 und 1.2. Ja? Dann geht das Ganze, hier geht es nicht weiter, nirgendwo hin, dann ist das hier sozusagen zu Ende und dann passiert hier 2. Das ist die nächste Nachricht. Die heißt hier, das ist natürlich besonders toll gemacht, dass wir hier solche aussagekräftigen Namen haben, wie Nachricht 3. Aber für uns soll das jetzt mal reichen. Nachricht 3 ist dann eine Nachricht, die von Lebenslinie an ein Objekt von Klasse 2 gesendet wird oder eine Nachricht, ein Aufruf passiert und dieses Exemplar hat den Namen Y hier bekommen. Also hier Nachricht, das zweitens ist hier das nächste. Nach 2 geht es nicht weiter, also hier gibt es nichts, was irgendwie weitergeht, es ist also ganz simpel. So ein simples Diagramm würde man vermutlich sich sparen, weil das kann ich im Quelltext auch nachlesen, aber es geht ja nur darum, Ihnen hier zu zeigen, welche Ausdrucksmittel wir haben. Also die Ausdrucksmittel, die wir hier haben, sind dann solche Kästen für Exemplare, wir haben Linien für die Kommunikationsbeziehungen, ja? Wir haben Nachrichten oder Aktionen, die durch so eine Zahl dargestellt sind. Das sind die Elemente, die wir hier in so einem Kommunikationsdiagramm haben. Ich schreibe das noch kurz dran. Objekt, das ist eine Kommunikationsbeziehung. Und das wäre dann Aktion, Operation, Nachricht mit Reihenfolge. Dass wir hier sowas mit geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu dazu hinter haben, klingt so ein bisschen sehr nach Programmiersprache. Das muss es nicht. Sie können dieses Diagramm durchaus auch nehmen, um etwas ganz Lichttechnisches darzustellen, um zu sagen, welcher Bearbeiter schickt denn wem was, wer bestätigt den Auftrag, wer schickt die Reservierung, wer schreibt die Rechnung. Sowas können Sie durchaus auch machen. Es ist keinesfalls hier immer so, dass man hier sowas mit Klammer auf Klammer zumacht, was wie Programmiersprache aussieht. Sie können dieses Diagramm verwenden für den Problembereich und für den Lösungsbereich. Das hatten wir ja am Ende von Kapitel 1 auseinanderdividiert und hatten gesagt, das sind zwei getrennte Sichten. Sie können dieses Diagramm für beide Inhalte verwenden. Je nachdem, ob Sie was Fachliches oder was Technisches darstellen, etwas vom Auftraggeber oder von der technischen Lösung. Das ist jedenfalls soweit zum Kommunikationsdiagramm.